Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Heute mit Linda Kuhl von Fulfillment Tools. Und ich freue mich mega, dass wir es heute geschafft haben, obwohl, ihr seht, die Umgebung mal eine andere ist als sonst in unseren Studios. Hallo Linda.
Hi Jabin. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Total gerne. Und wir haben eigentlich schon eine Dreiviertelstunde gerade hier im Vorfeld gequatscht. Das war schon Hammer. Deswegen können sich alle schon mal darauf freuen, dass das wird eine Mega-Aufnahme, weil das hat mega Spaß gemacht und viele Insights. Wir kennen uns ja jetzt eigentlich seit einer Dreiviertelstunde persönlich. Insofern vielleicht magst du zwei, drei Sätze zu dir sagen, für diejenigen, denen es genauso ging wie mir, die dich noch nicht kannten und Fulfillment Tools auch noch nicht kennen.
Ja, super gerne. Wie Jabin schon sagte, ich bin Linda, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Fulfillment Tools, dem Next Generation Order Management System. Bevor ich ein bisschen darauf eingehe, was wir machen, vielleicht zwei Sätze zu mir persönlich. Ich habe einen Hintergrund im Venture Capital, also habe mich viel mit Startups beschäftigt und habe auch schon mal eine Firma selber gegründet vorher und genau, bin jetzt seit 2019 an dem Thema Fulfillment Tools fulltime dran und freue mich total, dieses spannende Thema in einer super spannenden Branche aufzubauen. Was ist Fulfillment Tools? Ich sagte eben schon Order Management System. Vielen kommen da wahrscheinlich viele Dinosaurier in den Kopf, also große alte Legacy-Systeme. Wir sind, wie gesagt, seit 2019, 2020 am Start und haben es uns auf die Fahne geschrieben, Omnichannel-Händler bei der Verzahnung der Kanäle zu unterstützen. Also das heißt, einfach die beste Fulfillment-Location für jede Order zu finden und das aus allen möglichen Vertriebskanälen. Das ist in a nutshell, was wir machen.
Und das ist mega wichtig, weil wir reden ja ganz viel immer über Customer Experience und die Kunden sollen verstanden werden und die Kundenerlebnisse sollen ja möglichst smooth und cool sein. Und ganz viele denken sofort an, ja, wie muss die Oberfläche aussehen? Aber de facto ist die Oberfläche ja nur 5% oder 10% vom gesamten Erlebnis. Es ist ja auch, wann halte ich das Produkt in den Händen, also wann und wie ist die Übergabe dazu oder die Produkte. Und das sind ja häufig die Prozesse dran. Und du hast es so schön eingeleitet. Wir machen das ja schon seit ein paar Jahren auch länger, als es eure Firma schon gibt. Und ja, mit dem IBM-Hintergrund war es bei uns auch gar nicht so fern, das auch mal mit IBM zu machen. Und wir haben ansonsten das häufig selber geschrieben, wenn halt die zig Millionen Projekte doch zu viel waren und man dann eher 400.000 Euro für eine eingeschränkte Lösung geschrieben hat. Immer eine große Hausnummer für die Person, die das oder Firma. Und mega wichtig, aber deswegen vielleicht auch da den Connect zu dir, Linda, weil ihr kommt ja jetzt nicht mit, wir brauchen 2 Millionen Projekt, sondern ihr seid da viel kleiner und deswegen haben wir euch auch ausgewählt, weil wir glauben, dass das matcht auch mit der Zielgruppe. Aber vielleicht hast du vielleicht so 1, 2 Cases, wo du sagst, das war einfach mega zu sehen, was für einen Unterschied das gemacht hat, dass Menschen sich jetzt über die Prozesse im Order Management Gedanken machen.
Ja, absolut. Also wie du schon sagst, es ist einfach die Customer Experience, die aktuell in vielen Teilen einfach noch sehr holprig verläuft, hauptsächlich nachdem eine Bestellung abgegeben wurde. Aber auch eigentlich schon davor. Auch davor spielt ein Order Management System eine große Rolle, nämlich wenn es darum geht, welches Produkt ist wo verfügbar und was ist eigentlich als Kunde gerade mein Einkaufsanlass. Warum will ich was kaufen und wie will ich es kaufen? Will ich es vielleicht besonders schnell haben? Also vielleicht ein Beispiel von mir persönlich. Ich wollte mal am Wochenende mit meinen Kindern an die Küste fahren, brauchte noch irgendwie warme Klamotten. Hab gedacht, oh, jetzt Freitagmorgen, das bestelle ich schnell per Click and Collect, damit ich es heute Nachmittag abholen kann und wir können sofort los. Und deswegen halt auch Click and Collect, weil Same-Day-Delivery ist in Deutschland sehr, sehr schwierig. Aber Click and Collect, das hängt ja im Laden, das kann ich dann ja sofort abholen. Und dann ist es reserviert, es kauft mir keiner weg. Das war mein Gedanke als Kunde. Ich bestelle, so, und dann passiert erstmal gar nichts. Dann kommt erstmal vielen Dank für Ihre Bestellung. Wir melden uns wieder. Also keine Angabe, Sie können es in 1, 2 Stunden abholen. So, dann kriege ich, sage und schreibe, 6 Tage später, mein Wochenende war lange Vergangenheit, 6 Tage später eine Info, Ihr Produkt wird jetzt verschickt. Und ich habe noch gedacht, habe ich mich verklickt, verschickt, ich wollte es doch eigentlich abholen. Und dann wurde es an die Filiale verschickt, die ich ausgewählt habe. Und nochmal 6 Tage später, also 12 Tage nach meiner Bestellung, habe ich dann die Info gekriegt, Sie können jetzt das Produkt abholen. 12 Tage nach einer Click-and-Collect-Bestellung. Das ist mit Sicherheit ein Edge-Case, aber das passiert noch heute im Jahr 2024 bei sehr großen deutschen Händlern.
Und
wir arbeiten noch dran, aber das ist einfach was, was ich mit dem Einsatz von einem Order-Management-System einfach verbessern kann, weil was ist das Problem? Das habe ich natürlich auch gefragt. Das Problem ist, dass einfach keine Sichtbarkeit über die Bestände in den verschiedenen Kanälen herrscht. Man weiß gar nicht, was man in der Filiale hat, was man im Lager hat, was muss ich mir liefern lassen. Und daher kommen halt solche Prozesse einfach. Da kommt dann die Ware mit der Filialbelieferung, wirklich mit der ganz normalen Filialbelieferung. Und wenn ich einfach diese Transparenz schaffe mit einem Order-Management-System und dann den perfekten Ort aussuche für diesen Kunden, dann kann ich diese Ware auch innerhalb von eigentlich Minuten, aber vielleicht auch 2 Stunden verfügbar machen. Und das ist genau den Unterschied, den man erreichen kann. Und das sind einfach die Fälle, die wir sehr oft ablösen, wo einfach sowas sehr lange dauert. Ich sage mal so, der normale Case sind 4 Tage im Durchschnitt. Das ist das, was wir bei der Untersuchung von 100 Fashion-Händlern festgestellt haben. Das sind 4 Tage, was ich auch schon einfach nicht akzeptabel finde in einem Zeitalter, wo ich Prime-Mitglied bin und bei Amazon die Dinge einfach am nächsten Tag kriege.
Ja, total. Und wir haben es für einen Schuhhändler mal gemacht, den es nicht mehr gibt. Können wir den Namen sagen, Reno. Also war mega. Und die waren cool aufgestellt, was das anging. Vor Corona, Click and Collect war so ein bisschen genutzt, aber dann mit Corona, wo dann die Filialen auf einmal auch leger waren, war's top. Also da hatten wir Click and Collect und all die Sachen dabei. Die haben irgendwann die Warenwirtschaft ausgetauscht. Und da konnte man dann auch die Bestände dann halt in Summe mit der Kasse vergleichen oder abgleichen, sodass wir da so einen Gesamtblick hatten. Mhm. Warum erzähle ich das? Weil ich weiß auch von Kunden, die sagen, ich weiß auch nicht immer in der Wabi, wie viel Bestand ich habe. Mhm. Wie geht der mit solchen Cases um? Sagt er, okay, dann musst du erstmal das Ding im Griff haben oder habt ihr da Lösungen für?
Genau, also wir werden tatsächlich auch sehr oft als bestandsführendes System eingesetzt, weil wir einfach die Transparenz herstellen können, wenn man es sich richtig zusammenbaut. Also wenn wir einmal wissen, was die Bestände sind und wir wissen, was online verkauft wird, per Click and Collect verkauft wird und dann noch wissen, was im Store verkauft wird, dann haben wir eigentlich alle Infos. Und so lösen wir halt viele Systeme ab, obwohl das ursprünglich mal gar nicht unsere Intention war. Aber so hat sich das jetzt historisch entwickelt. Und das ist eigentlich der Case, der sehr, sehr gut funktioniert. Gerade bei solchen Händlern, weil das ist tatsächlich auch das, was wir sehen. Es sind oft sehr traditionelle Händler, die einfach dieses Mega-Asset an vielen Filialen haben und so nah bei jedem Kunden sind und eigentlich so eine coole Customer Experience bieten könnten, weil sie alles da haben, aber es nicht tun, weil die Technologie sie limitiert.
Ja.
Und dafür sind wir angetreten, dass wir sagen, das kann doch wirklich nicht sein.
Das ist mega, weil das ist natürlich genau Kernthema, ne? Das ist der Engpass, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, wo ich nachgucken soll. Aber wenn ihr das dann lösen könnt, ist super. Ihr gehört ja zum Rewe-Konzern und die nächste Frage, die sich wahrscheinlich die meisten stellen, ist, dann ist das ja nur für LEHs. Aber stimmt, ich habe gesagt, ihr habt ja schon ganz viele Fashionhändler gefragt. Insofern macht ihr LEH Fashion, ihr macht ja auch noch mehr. Wo sagt ihr, wie groß sollte ein Kunde sein, damit das für den Kunden sich auch lohnt?
Also tatsächlich fangen wir schon bei sehr kleinen Kunden an, mit auch 20 Filialen. Also wann immer ich einfach eine Komplexität habe und diese Bestandsprobleme habe und diese Customer Experience liefern möchte, macht ein Order-Management-System eigentlich Sinn. Und ja, unser Background ist LEH und deswegen glauben wir, dass wir die Disziplin sehr gut beherrschen, weil es nichts Komplizierteres gibt, als Hackfleisch in der richtigen Temperatur vom Lager zu einem Kunden nach Hause zu verschicken. Wenn ich das kann, dann kann ich auch Schuhe verschicken, dann kann ich auch Schmuck verschicken. Das Einzige, woran wir uns noch nicht getraut haben, ist Organhandel. Das könnte noch ein bisschen komplizierter sein, aber das ist einfach unser Hintergrund. Und wir sind aber branchenagnostisch. Also viele Kunden kommen auch aus anderen Branchen, Juweliere. Lebensmittel haben wir auch, aber auch Fashion haben wir natürlich, Möbel, Baumarkt, das sind alles die Branchen, wo viele der Herausforderungen sehr ähnlich sind. Es gibt immer Spezialitäten, aber im Grunde verschicken wir sowohl eine Tüte Chips innerhalb von 15 Minuten als auch eine Rolex über unsere Plattform. Und dafür ist es halt eine und dieselbe Plattform.
Bei der Rolex greifst du ja nicht einfach irgendwie rein, ne? Sondern es muss ja die eine sein mit der Serie.
Genau.
Wobei, genau. auch spannend, wahrscheinlich Tüte Chips mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Wenn du drei verschiedene MEHs da hast, ist auch eine Herausforderung wahrscheinlich, oder?
Genau, und so hat halt jede Branche die Herausforderung. LEH schon recht viele. Ich habe Kühlzonen, ich habe Mindesthaltbarkeitsdaten. Die Bestellungen sind eigentlich Bestellungen mit sehr, sehr vielen Artikeln. Und das, da geht es dann um Laufwegsreihenfolge, um Multi-Order-Picking. Das aber auch wiederum für die Fashion-Branche interessant, wo ich ein bis zwei Artikel oft nur habe. Also da gibt es teilweise Überschneidungen und teilweise haben auch verschiedene Branchen einfach die speziellen Sonderlocken, die man dann aber auch gut abdecken kann. Oder ich habe Services dabei. Also ich möchte ein Armband, eine Uhr noch gravieren lassen. Sowas muss halt auch möglich sein.
Das mit der Gravur speichere ich nochmal weg. Und das, während du das gesagt hast, hatte ich nochmal eine andere Frage. Und zwar, wenn die Customer Experience besser ist, ist ja super. Wenn ich Unternehmensinhaber, Lenker bin, dann frage ich mich, was habe ich monetär davon? Also, wenn es einfach glücklicher macht, ist zwar schön, aber schlussendlich muss es sich niederschlagen. Habt ihr da Statistiken, was es auch an mehr Umsatz oder Einsparung bringt? Oder sagt ihr, müsst ihr so oder so machen, weil alle erwarten das, was Amazon hat?
Ja, also ich würde schon sagen, das ist einfach der Standard, vor allem in einer Zeit mit Inflation, mit einer sinkenden Wirtschaft, mit einer sinkenden Konsumflaute, muss ich einfach, und wir lesen halt von vielen Insolvenzen auch im Einzelhandel, da muss ich mithalten können, um überhaupt, und auch diesen Standard bringen, um überhaupt noch überleben zu können. Das wäre Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, das zahlt auf den Customer Lifetime Value ein. Das ist einfach das Thema und das sind die KPIs, die wir wirklich auch verbessern wollen. Wie oft kommt ein Kunde wieder zu mir als Händler? Und warum ist das wichtig? Damit ich ihn nicht immer wieder mit teurem Marketing-Invest in meinen Laden ziehen muss. Und das ist genau das, worauf wir einzahlen. Und die Zahlen sind ganz unterschiedlich. Und es fängt auch schon dabei an, dass wenn ich überhaupt meine Kanäle vernetze und meinen Kunden anbiete, auf verschiedenen Kanälen zu kaufen, dann kann ich schon den Umsatz um 30-40%, das haben wir bei unseren Kunden gesehen, einfach steigern, was einfach eine Basis ist, die ich brauche, um wirklich, also ich würde sagen, gerade in diesen aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten, um wirklich zu überleben.
Hast du gesagt, 30-40% den Umsatz zu steigern?
Ja. Das ist, also, das ist.
Du bist ein Zahlenmensch, hast du ja gesagt. Jetzt hast du eine große Zahl raus.
Die größte Zahl, die ich gesehen habe, sind 44%. Ich sag nicht wo, aber das ist was wir gesehen haben. Einfach, das ist einfach der Unterschied zwischen einem Single-Channel-Kunden und einem Multi-Channel-Kunden. Und wenn ich das natürlich intelligent vernetze und meinem Click-and-Collect-Kunden sage, ich kann dir aus der anderen Filiale für morgen noch ein anderes Produkt liefern, dann ist das natürlich etwas, was die Kunden immer dazu anhält, wiederzukommen.
Das noch was mega Cooles gesagt. Und dann komme ich auf die Gravur. Die Unterteilung von Omnichannel und Single-Channel-Kunden. Und dass das der Hebel an sich ist. Ne? Dass es nicht darum geht, die Omnichannel-Kunden, die kaufen mehr, entnehme ich dem Ganzen, und sind treuer. Ist das so, oder?
Genau. Die geben einfach mehr Geld bei dem einen Händler aus, der beide Channel seamless bedienen kann. Nahtlos, ja.
An alle Omnichannel-Händler, das ist eine gute Nachricht. Die Kunden wollen beides. Ihr müsst das nur noch cool machen.
Ja, absolut.
Ich glaube, das ist, also wir machen ja auch viel mit dem Institut für Handelsforschung und der Omnichannel und auch die Industrie, aber Omnichannel liegt mir auch da am Herzen. Und die bashen ja ganz häufig dann immer auf alle anderen. Also müsst ihr gar nicht. Ihr habt doch einmal ein cooles Asset. Und wir sehen zwar auch, dass andere wie Notebooks billiger, die kommen dann auf einmal in die Läden. Das machen die ja auch nicht. Oder in die Fußgängerzone. Das machen die ja auch nicht aus Liebe zu den Innenstädten, sondern schlussendlich auch wegen dem Euro. Das finde ich super, dass du sagst, okay, aus euren Zahlen ist es klar ersichtlich, dass das wollen. Ja.
Und viele Händler brauchen einfach die Stores auf diesen High Streets, um die Marke weiterzubauen. Es ist halt ganz viel Markenbildung auch. Und das ist halt auch ganz enorm wichtig, dass ich da einfach präsenter in den Köpfen werde.
Ja, das machen halt die Marken auch. Ne? Also die bauen ja auch Läden da rein. Genau deswegen. Super, jetzt kommen wir aber zur Gravur. Also ihr könnt dann schlussendlich auch Prozesse so individualisieren, dass ihr sagt, okay, ich habe jetzt eine Gravur oder einen Einbau, was ja wahrscheinlich ähnlich ist, ja auch ein Service, ne? Oder eine Zweihand,
Aufbau.
Aufbau, ne? Das sind ja besondere Geschichten. Wie geht ihr da mit Zeiten und Slots um? Also ich sag mal, wenn ich dann auf einmal 2000 Gravuren an einem Tag machen muss, dann funktioniert das ja nicht. Managt ihr dann quasi auch die Kapazität der Services oder wie handhabt ihr das, oder?
Ja, genau. Also du kannst auch bei uns einfach Kapazitäten festlegen. Die können sich auch aus anderen Systemen speisen, wo ich es vielleicht eh gehandelt habe. Das gilt ja auch nicht nur für Services, das gilt ja auch dafür, Pakete in einem Store zu packen. Also ne, unsere Kunden haben Stores, die sind vielleicht 100 Quadratmeter groß und die haben dann am Tag 200, 250 Bestellungen. Das muss man auch erstmal handeln können mit 1 bis 2 Personen, die da auf der Fläche sind. Und deswegen nutzen viele Kunden auch das Feature, dass ich einfach Kapazitäten einstelle und die halt auch dynamisch anpassen kann. Das heißt, wenn ich normalerweise 3 Personen in meinem Store habe und jetzt meldet sich einer krank, natürlich muss ich die Kapazität dann auch runterfahren. Und das ist genau der Vorteil. Und ob das jetzt für Services gilt oder für Bestellungen oder für Verräumungen von Ware, das kann man flexibel einstellen.
Super. Warum sollte man euch nutzen und es nicht selber bauen? Ich hatte ja eingangs gesagt, wir waren immer viel günstiger, wenn wir es selber gebaut haben, als in Manhattan oder IBM. Okay,
ja.
Doch nicht alle Flexibilität. Aber so 100, 200 Tage war so das typische Volumen. Und warum soll man es nicht selber bauen? Ist ja nicht so viel.
Ja, also wir befinden uns ja gerade in einer, wie ich finde, super spannenden Phase in diesem ganzen Order-Management-Markt, weil es gibt diese IBMs und Manhattans, ja, die kosten wahnsinnig viel Geld. Es dauert wahnsinnig lange, die auf meinen Case runterzubrechen. Und die fangen sowieso erst bei Milliarden von Umsatz und Millionen von Bestellungen an. Deswegen ist das tatsächlich auch oft, dass wir selbstgebaute Lösungen ablösen, weil wir einfach sehr viel flexibler sind. Also wir sind einmal von der Architektur so gebaut, nach den Machtprinzipien, also Microservices, API First, Cloud Native, Headless, die einfach eine extreme Skalierung ermöglichen. Das heißt, du kannst mit uns ganz klein anfangen und du kannst aber auch sehr schnell wachsen, was wir sehr oft bei unseren Kunden sehen. Und du hast einfach eine Flexibilität, weil der wirkliche Kern darin liegt ja, dass du deine Prozesse auf das, was um dich herum passiert, anpassen kannst. Also wir sind jetzt gerade in Corona entstanden, aber wenn man sich das mal vor Augen führt, was da Kunden einfach brauchten, welche Lösung Kunden brauchten von heute auf morgen, dass sie einfach eine Abholung in den Filialen ermöglichen, das kannst du halt mit so einem System jetzt sehr einfach umstellen. Und das ist unsere Stärke. Es ist einmal die skalierbare Architektur und die Flexibilität, die wir in den Prozessen bieten, dass wir unterschiedliche Use Cases abbilden können und sehr schnell und flexibel auf Veränderungen reagieren.
Was sollte man nicht machen als Unternehmen? So als Abschlussfrage. Was ist so das, wo du sagst, hast du gesehen, kann man machen, ist aber kacke?
Ich glaube, man muss sich einfach technologisch für einen neuen Weg öffnen. Das halte ich für ganz, ganz entscheidend. Und sich wirklich weniger selber bauen, sondern sich mehr als Händler, als Orchestrator sehen. Zu sagen, also dieser klassische Best-of-Breed-Approach, ich suche mir das zusammen, also das Order-Management-System, was Order-Management wirklich, wirklich gut kann, aber vielleicht nicht 37 andere Tätigkeiten drumherum. Und ich sehe mich dann wirklich nur noch als Orchestrator, der Integration-Layers betreibt und guckt, dass die Daten richtig von A nach B fließen. Aber dieses selber bauen ist einfach genau das, was wir sehr oft sehen, was irgendwann einfach an die Grenzen stößt. Und deswegen, das wäre meine Empfehlung, ein kluger Best-of-Breed-Approach mit guten Partnern wie Synergy, die sich darum kümmern können, dass das alles reibungslos ineinander integriert wird und dann wirklich die Besten der Besten für eine Disziplin auswählen. Das wäre meine ganz starke Empfehlung.
Ja, super, danke. Das bedeutet, also fällt mir noch ein, die bräuchten dann halt vor allem auch einen super Architekten. Also dieser Orchestrator wäre dann halt Dirigent, aber der wäre dann Architekt.
Genau.
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Rolle, die dem einen oder anderen Unternehmen ja fehlt. Und
ja,
insofern ist das sicherlich auch nochmal ein mega cooler Hinweis. Linda, danke dir. Wir haben im Vorgespräch noch ganz andere Gespräche geführt über Unternehmertum und Aufbau und Vereinbarkeit mit all dem drumherum. Würde mich freuen, wenn wir das vielleicht auch nochmal irgendwann nachholen, weil das war auch mega spannend. Ich spoiler schon, weil das ist total unfair. Ich spoiler schon aber raus.
Ja, ich würde mich sehr freuen. Ich warte auf deine Einladung.
Machen wir. Kläre ich direkt gleich im Nachgang mit dem Team. Und ja, war super Insights. Freut mich richtig, dass wir uns hier kennengelernt haben. Und ich hoffe, dass alle anderen, die jetzt zugeguckt haben, die 15, 16 Minuten, auch so wahnsinnig viel mitgenommen haben. haben wie ich. Und ja, bei Fragen kann man sich sicherlich direkt auch an euch oder dich wenden,
ja,
wie immer.
Sehr gerne. Jederzeit. LinkedIn, die üblichen Kanäle.
Super. Dann Linda, herzlichen Dank und viel, viel Erfolg beim weiteren Wachstum. Ihr seid ja schon über 100 nach 5 Jahren beim weiteren Wachstum und ja, Kunden glücklich machen und die Kunden der Kunden glücklich machen. Danke für deine Zeit.
Jubin, ich danke dir ganz herzlich.
Sehr gerne.